Am letzten Sonntag hatte Silas über 7 Prüfsteine aus dem Leben von Isaak gepredigt. Ich hatte auf dem Herzen heute Morgen das Thema guter und schlechter Baum oder gute und schlechte Früchte in unserem Leben zu betrachten. Also wir schauen, was die Bibel zur Prüfung jedes einzelnen Menschen zu unserer Lebensfrucht sagt. Danke, Jesus Christus, dürfen wir gemeinsam uns hier versammeln, dürfen wir Gottes Wort lesen. Ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist deine Wahrheiten, die du uns übermittelt hast, in deinem Wort, in unser Herzen schreibst, dass du unser Herzen verändern kannst, dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir in diesem Heiligungsprozess vorankommen, dass unsere Umwelt dich sehen darf in uns, dass wir ein Brief Christi sein dürfen. Hilf uns dabei. Amen. Als erst lesen wir einen kurzen Ausschnitt aus der sogenannten Bergpredigt von Jesus Christus. Lukas 6, Vers 43. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet der Mund. Jesus vergleicht in diesem Gleichnis den Mensch mit einem Baum, also uns Menschen mit einem Baum. Ein Baum oder ein Mensch, der gute Früchte trägt, ist ein guter Baum. Ein Baum, der schlechte Früchte trägt, kann nur ein schlechter Baum sein. Diese Bildsprache verwendet Jesus aber auch bei der Standpauke an die Pharisäer, wo er sehr deutlich, würden sagen, undiplomatisch wurde. In Matthäus Kapitel 12 lesen wir ab den Vers 33. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Oder im übertragenen Sinn, an der Frucht erkennt man den Menschen. Dann wird er undiplomatisch deutlich und spricht die Pharisäer direkt an. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Lesen wir dazu noch die Parallelstelle aus dem Matthäusevangelium. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, sagt da Jesus. Die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Auch da wird die Frucht sagt etwas über den Mensch oder den Baum aus. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Also die Dornen im Wald bei meinem Elternhaus, die hatten nie Früchte, die ich genießen konnte. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Weiter, Vers 18. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Auch Jakobus nimmt dieses Gleichnis von Jesus auf. Im Jakobusbrief Kapitel 3 lesen wir: Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch meine Brüder, meine Schwester ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Somit denke ich, wäre das Prinzip klar. Gute Früchte gleich ein guter Baum, ein guter Mensch. Schlechte Früchte, ein schlechter Baum, ein schlechter Mensch. Was sind aber die guten und die schlechten Früchte eines Menschen? Aus biblischer Sicht natürlich. Bei den Früchten der Bäume kennen wir das vielleicht etwas besser. Wir haben in unserem Garten 4 Bäume. 2 davon sind Apfelbäume. Der eine Apfelbaum trägt sehr kleine rote Früchte. Ab und zu. Und der andere Baum gelbe, etwas größere Früchte, dafür weniger. Beide Apfelbäume haben 2 große Mankos, mindestens 2 große Mankos. Viele dieser Äpfel, dieser Früchte, verfaulen bereits am Baum, noch bevor sie reif sind. Dann fallen sie runter oder bleiben ganz verfault am Baum hängen. Und die meisten, die nicht verfaulen, sind wurmstichig. Ein Baumspezialist würde diese Apfelbäume klar als schlechte Bäume werten und eine solche schlechte Qualität nie und nimmer in den Verkauf geben. Die anderen beiden Bäume, ein Mandelbaum und ein Birnenbaum, haben stets gute Früchte. Diese beiden Baumgruppen, die schlechten Apfelbäume und die anderen guten Bäume, haben einen sehr wichtigen großen Unterschied in ihrer Biografie, in ihrem Leben als Baum. Der Mandelbaum und der Birnenbaum wurden bereits von klein durch einen Baumspezialisten veredelt. Eine gute Fruchtsorte wurde auf einen Träger gepfropft. Der veredelte Baum wurde dann auch für gutes Geld beim Baumspezialisten verkauft. Also wir haben den für gutes Geld gekauft, darum stimmt auch die Qualität. Ich bin kein Baumspezialist, aber ich kenne jemand vom Gartencenter, der hat mir ein paar Sachen dazu erzählt. Die beiden Apfelbäume wurden von unserem Sohn, als er noch klein war, in Form von Apfelkernen gesät und sind aus den gesäten Apfelkernen gewachsen. Also für die haben wir kein gutes Geld bezahlt. Eine professionelle Veredelung ist nie erfolgt. Der gleiche Baumspezialist bezeichnet diese Apfelbäume als Holzbäume und nicht als Obstbäume. Also als Bäume, die für die Holzproduktion allenfalls geeignet sind, aber nicht für die Obstproduktion verwendet werden können, weil sie nicht veredelt wurden. Ähnlich wie bei diesen beiden nicht veredelten Apfelbäumen ist es mit uns Menschen. Der natürliche Mensch behält in der Regel seine Mankos. Diese werden mit dem Alter meist noch akzentuierter. Das sehe ich zum Beispiel bei meinem Vater. Obwohl diese Menschen, wie unsere beiden Apfelbäume, nie veredelt wurden, tragen sie nicht nur faule Früchte. Aber eine Verbesserung über die Jahre ist in der Regel kaum ersichtlich. Diese Mankos bleiben. Das sehen wir bei Menschen, das sehen wir aber auch bei unseren beiden nicht veredelten Apfelbäumen. Die Mankos, die sind jedes Jahr gleich. Anders verhält es sich mit den veredelten Menschen. Das sind Menschen, die sich durch Jesus Christus in der Bekehrung veredeln ließen, wo die Beschneidung am Herzen erfolgt ist. Nach der Bekehrung, nach der Veredelung, startet der sogenannte Heilungsprozess, Heiligungsprozess mit dem Ziel, dass dieser Mensch immer bessere Früchte trägt. Jedenfalls sollte es bei uns so sein. Wenn das nicht so ist, tun wir gut daran herauszufinden, was unser geistiger Wachstumsprozess behindert. Falls du noch nicht durch Jesus Christus veredelt wurdest, kannst du gerne nach der Predigt auf mich oder auf die anderen Ältesten der Gemeinde zukommen. Wir helfen dir sehr gerne als Geburtshelfer bei der Wiedergeburt. Das Gleiche gilt, falls du bei dir einen Wachstumsstillstand in deinem Heiligungsprozess feststellst. Wir sind für dich da. In der Natur ist es möglich, auch alte Bäume zu veredeln oder bei bestehenden Obstbäumen eine neue Fruchtsorte aufzupfropfen. Mein Vater ließ bei einem Birnenbaum vor dem Haus mit der Früchtensorte Schweizer Wasser die Fruchtsorte Williams aufpfropfen. Nach ein paar Jahren trug dieser Birnenbaum 2 verschiedene Birnensorten. In Gartenzentren gibt es heute Apfelbäume zu kaufen, die 3 verschiedene Apfelsorten tragen. Also 3 Bäume in einem Baum, die zu unterschiedlichen Zeiten reif sind. Da gibt es meist eine Früh-, eine Mittel- und eine Spätsorte. Da hat man über längere Zeitraum hat man immer reife Äpfel und nicht alles auf einmal. Was bei der Botanik möglich ist, kann unser allmächtiger Gott auch mit uns Menschen. Er kann einen Menschen in jedem erdenklichen Alter veredeln und heiligen. Was sind also die guten und die schlechten Früchte von uns Menschen? Der Apostel Paulus schreibt an die Galater über die Werke des Fleisches und über die Frucht des Geistes. Galater 6, ab Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist oder in der Kraft des Heiligen Geistes, so werdet ihr die Lust des Fleisches, die Begierde der sündigen menschlichen Natur nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, richtet sich mit seinem Begehren gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Paulus schreibt da von bekehrten Christen, also von veredelten Menschen. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Was bedeutet das? Die Lust des Fleisches, die Werke des Fleisches, ist die Frucht des natürlichen, noch nicht veredelten Menschen oder was davon übrig geblieben ist. Und die Frucht des Geistes ist die gute Frucht des veredelten, des geheiligten Menschen. Das Ziel des Heiligungsprozesses ist, dass der Baum Mensch immer weniger die Lust des Fleisches, die Werke des Fleisches tut, also immer weniger Früchte des natürlichen Menschen trägt, welche als schlechte Früchte bezeichnet werden. Vielmehr soll beim veredelten Baum Mensch immer mehr Früchte des Heiligen Geistes sichtbar werden, welche als gute Früchte bezeichnet werden. Es gibt viele Stellen über gute und schlechte Früchte in der Bibel. Ich habe einige zusammengestellt. Wir starten mit den schlechten Früchten, dann haben wir das Gute am Schluss. Galater 6, Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche so Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Es ist eine ganze Liste von schlechten Früchten. Ihr könnt jetzt fast zu jedem Punkt eine kleine Predigt halten. Auf einen Punkt, ich möchte speziell eingehen, gerade ist es wieder populär am Anfang des Jahres auf vielen Kanälen, zum Beispiel Fernsehkanälen, Radio, aber auch in Zeitschriften und in irgendwelchen Applications oder Apps im Internet, nämlich der Begriff Zauberei. Weißt du, was die Bibel als Zauberei bezeichnet? In 1. Mose finden wir eine mögliche, gut treffende Erklärung. 1. Mose Kapitel 18, Verse 9 bis 12. Da spricht der Herr zu seinem Volk: Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Also Gott bezeichnet das Handeln dieser Völker als Gräuel. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei, zum Beispiel Orakel, oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister bannt, ein Magier oder ein Geistbefrager, ein Spiritist, ein Medium oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Totenkult, Marienverehrungen. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solche Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie, also diese Heidenvölker, vor ihr aus ihrem Besitz. Die ganze Esoterik, die ganze Sterndeutungen, Horoskope und die Befragung von irgendwelchen Medien ist ja sehr populär momentan. Und gerade Anfangsjahr sehen wir das viel. Wie da Horoskope erstellt werden, wer jetzt gerade Bundespräsident ist und was die Jahreszahl sagt und, und. Für den Herrn ist das alles ein Gräuel. Es geht unter dem biblischen Begriff Zauberei. Jesus sagt zu seinen Jüngern Folgendes zu den schlechten Früchten. Matthäus 15, ab Vers 18. Was aber aus dem Mund hervorkommt, das kommt aus dem Herzen. Haben wir heute schon mal gehört. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was den Menschen verunreinigt, aber mit ungewaschenen Händen essen das verunreinigt den Menschen nicht. Da wurde Jesus kritisiert, dass seine Jünger essen, ohne vorher die Hände zu waschen. Und das sei unrein in den Reinheitsgeboten der Pharisäer. Vielleicht denkst du jetzt, ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Ich habe zum Beispiel noch nie jemanden umgebracht. Dazu ist es wichtig zu wissen, wie das Neue Testament gewisse dieser schlechten Früchte definiert. Nimm ein Beispiel, den Mord. Dann lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Also du musst nicht jemand ums Leben bringen, um Mörder zu sein. Es reicht, wenn du deinen Bruder hasst. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Wie oft habe ich schon von Christen gehört, dass sie einen anderen Christen hassen. Das ist ein Bruder oder eine Schwester in Christus. Die Bibel bezeichnet diese Christen als Mörder. Andere Stellen können wir zu anderen, zum Beispiel zu Ehebruch. Jesus hat gesagt, wer eine Frau lüstern anschaut, also sie begehrt, hat schon die Ehe gebrochen. Also die neutestamentliche Definition von Moralgebote ist viel, viel strenger als noch im Alten Testament. Weiter geht es im Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 3. Da fordert Paulus die Kolosser auf. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Da fordert Paulus uns auf, dass wir nach der Veredelung, wo wir nicht mehr in diesem weltlichen Lauf wandeln sollen, diese Früchte ablegen sollen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Auch Petrus schreibt über schlechte Früchte, Kapitel 4 im 1. Petrusbrief. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Das ist eine Vorgabe an uns Christen. Jesus hat für unsere Sünden gelitten und wir sollen mit der Sünde abschließen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch, also das Wandeln hier auf Erde in unserem irdischen Körper, nicht mehr den Lüsten, den Begierden der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Also Petrus fordert uns auf, anders zu wandeln, nämlich gemäß dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, vor der Bekehrung, vor der Veredelung, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Auch Titus schreibt über schlechte Früchte. Erinnere sie, schreibt, also Paulus schreibt an Titus, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Also allen Menschen gegenüber Sanftmut erweisen, das kann ich jetzt von mir nicht behaupten. Also da habe ich definitiv ein riesen Entwicklungspotenzial. Aber es macht mich schon traurig, wie oft Leute verlästert werden, Politiker oder was auch immer, und wie gestritten wird, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit mit Viren und so. Denke schon, dass das auch für heute speziell gilt. Weiter im Vers 3. Denn auch wir haben einst unverständig, wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, Ausschweifungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Es soll Vergangenheit sein. Neid, wie viele Christen sind neidisch über andere Christen? Sogar der Römerbrief behandelt ebenfalls Hinweise auf die Frage, was schlechte Früchte von uns Menschen sind, aus biblischer Sicht. Römer 13, ab Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Also diesen aktiven Prozess. Etwas ablegen und das anders anlegen, das ist nicht eine passive Handlung oder eben keine Handlung. Lasst uns anständig wandeln, das ist auch ein Aufruf, den man umsetzen muss. Lasst uns, das passiert nicht von alleine, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmerei und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid. Sondern zieht, auch hier eine aktive Tat, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Regung der Begierden. Auch Jakobus handelt von diesen Themen, Kapitel 3. Wenn ihr, und das ist an Christen geschrieben, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Neid ist oft ein Motiv oder ein Antreiber für weitere schlechte Früchte. Ich denke, jetzt haben wir genug Beispiele gehört von schlechten Früchten von uns Menschen. Können wir uns selber im Spiegel prüfen, wo wir welche Früchte in unserem Leben haben. Alle Bibelstellen könnt ihr nochmals in Ruhe zu Hause nachlesen. Sie werden auf unserer Internetseite neubrunnen.church ersichtlich sein. Wenden wir uns zu den guten Früchten. Galater 6,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut wird auch mit Geduld übersetzt, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Im Jakobusbrief steht es folgendermaßen: Wer ist weise und verständig und reuch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, also ist bereit, sich überzeugen zu lassen. Das Gegenteil von Sturheit, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Hohe Messlatte. Kolosser 3. So zieht nun an alles Gottes Auserwählte, als Heilige, als Veredelte und Geliebte herzliches Erbarmen. Wir sollen herzliches Erbarmen anziehen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Das ist eine hohe Messlatte. Was hat mir Jesus alles vergeben? Bin ich gleichgültig und freundlich und sanftmütig gegenüber meinen Mitgeschwistern? Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander. Das bedingt auch, dass wir Ermahnung annehmen. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Petrus schreibt, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend. Oh, wie schön, wie froh wäre ich, wenn ich mehr mitfühlend sein könnte. Voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Wir sind berufen, Segen zu erben. Wir sollen aber auch unsere Feinde segnen. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, also wer lange leben möchte, der bewahre seine Zunge vom Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, auch da ist wieder eine aktive Tat von uns gefordert. Ersuche den Frieden und jage ihm nach. Hast du schon einen Jäger gesehen? Der schießt kein Wild, indem er auf dem Sofa sitzt. Nachjagen ist manchmal sehr anstrengend. Paulus schreibt an die Römer, auch an uns, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir sollen uns Gott ganz hingeben, weil er hat uns erlöst, er hat den Preis bezahlt dafür. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören dem Herrn. Und jetzt auch wieder eine klare Aufforderung. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Also der Herr braucht unsere Bereitschaft, dass er uns verwandeln kann. Und dass die Erneuerung des Geistes geschehen kann. Durch die Erneuerung eures Geistes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als es sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wie können wir mehr gute Früchte bringen? Indem wir uns in unserem Wesen durch Gott verwandeln lassen. Wie gesagt, das braucht eine Bereitschaft. Gott zwingt uns nicht. Es passiert aber auch nicht einfach aus uns heraus, sonst wären es tote Werke. sondern es passiert aus Gnade. Titus schreibt, im Titusbrief schreibt Paulus da, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, also aus Gnade, errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Das ist die Voraussetzung, die Veränderung. Das Bad der Wiedergeburt, die Veredelung. Und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unser Retter. Also der Herr Jesus Christus hat selber die Voraussetzung für unsere Veredelung, für unseren Heiligungsprozess geschaffen, indem er uns eine Wiedergeburt geschenkt hat und indem er den Heiligen Geist auf uns ausgegossen hat. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, also aus Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Also wir werden gläubig durch die Bekehrung und sollen danach bedacht sein, eifrig, also mit Eifer, gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen, für uns und unser Umfeld. Wir können es nicht selber tun, sollen uns aber ereifern, durch die Hilfe des Heiligen Geistes gute Werke zu tun, also gute Früchte an unserem Lebensbaum wachsen zu lassen. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Auch da ist unsere aktive Tat gefordert. In der Bruderliebe seid herzlich, Bruder oder Schwestern, Geschwisterliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung kommt einer dem anderen zuvor. Wow. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, gemeint sind unsere Geschwister im Herrn. Übt willig Gastfreundschaft. Segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Meinenden. Seid gleichgesinnt gegenüber einander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Dies zu beherzigen, bewahrt uns vor Stolz. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Es kommt ein hoher Anspruch. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen, nicht nur mit den Freuden, mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, 5. Mose 32, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohle auf sein Haupt sammeln. Das ist ein Zitat aus Sprüche 25, Verse 21 und 22. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Paulus geht sogar noch weiter. Er betet für uns, für die Gemeinde in Ephesus, aber auch für uns. Da schreibt Paulus, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnis. Er war damals in Rom im Gefängnis. um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Also Paulus beugt seine Knie vor dem Vater, Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Also Paulus betet für uns, dass wir gestärkt werden an unserem inneren Menschen, der die guten Früchte wachsen lässt. Dass der Christus durch den Glauben in euer Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Wenn wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, dann wird Neid und Hass schwierig. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, also mit allen Christen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Um die Liebe des Christus zu erkennen, die ganze Fülle des Christus zu erkennen. Wow, das möchte ich mal. Die doch alle Erkenntnis übersteigt, auch meine Erkenntnis übersteigt die Fülle von Jesus Christus. Damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Also Paulus betet da, dass wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Auf alle Geschlechter der Ewigkeiten. Amen. Also Jesus allein gehört alle Ehre und er vermag mehr, als wir bitten können. Aber wie oft beten wir für gute Früchte und das Ablegen von schlechten Früchten? Auf dieser Basis, nach diesem Gebet, richtet Paulus eine Ermahnung an uns. So ermahne ich euch nun, ich, der gebundene Herrn, also der Gefangene wegen der Nachfolge an Jesus Christus, dass ihr, wir Christen, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Also Paulus ermahnt uns, würdig zu wandeln, zu der ihr berufen worden seid, dass wir ein Wandeln führen, der gemäß unserer Berufung ist. Indem wir mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ihr könnt gern die weiteren Verse vom Epheser Kapitel 4 lesen. Aus zeitlichen Gründen gehe ich zu den letzten drei Verse und schließe damit ab. Letzten vier Verse. Kein, da steht kein, nicht ein paar, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Wow, das möchte ich mal. Sondern was gut ist zur Erbauung, also jedes Wort, das ich ausspreche, soll gut sein zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hören Gnade oder eine Wohltat bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Für den Tag der Erlösung. Alle, nicht nur ein wenig, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, damit samt aller Bosheit. Super, das will ich erleben. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Im Wort Gottes finden wir zahlreiche Hinweise, es gibt noch mehr, was Jesus in der Bergpredigt mit guten und schlechten Früchten in seinem Gleichnis meint. Wir finden auch viele Hinweise, wie wir das Wachstum der schlechten Früchte eindämmen und das Wachstum der guten Früchte in unserem Leben fördern können. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns hilft, in unserer Berufung als von dir adoptierte Kinder würdig wandeln zu können. Bitte schreibe uns dein Wort in unsere Herzen. Verändere du unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist, damit die Werke, die Früchte des neuen Menschen, des veredelten Menschen, in unserem Leben sichtbar und für unsere Mitmenschen erfahrbar werden. Bitte hilf uns zu wandern im Geist und nicht mehr im Fleisch. Begleite uns im Heiligungsprozess und bewirke dein Werk in uns Menschen. Amen.